Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge bei The Pet Food Family, der Podcast. Meine heutige Gästin beschreibe ich mit ihren Worten, weil sie einfach so wunderschön sind. Ich liebe Hunde, ich bewundere sie und nehme sie als Persönlichkeit ernst. Ich behandle Hunde wie das, was sie sind. Ernstzunehmend, klug und fähig zu hoher Sozialkompetenz. Bunte Klicker, Kekse, Dressurkunststücke oder militärischen Drill wirst du bei mir nicht finden. Hunde verdienen es, artgerecht behandelt und verständlich erzogen zu werden. Dazu gehört ein liebevolles, ruhiges Miteinander genauso wie klare Grenzen und Ansprüche. Für mich heißt Erziehen, sich so unnötig wie möglich zu machen und dem Hund Selbstverantwortung und emotionale Freiheit zu schenken. Viel mehr will ich gar nicht vorwegnehmen. Daher an dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Maren Grote. Hi Maren.
Hallo.
Ich freue mich total, dass es geklappt hat.
Ja, ich auch. Zu später Stunde.
Genau, ey, wir können hier total transparent sein. Es ist 21.03 Uhr, der normale Feierabend eines Hundetrainers.
Ja, wir fangen gerade an.
Und schon mal für alle, die heute zuhören, die Maren kennt den Alles gesagt Podcast und sie hat gesagt, sie wäre der Endgegner. Insofern mal gucken, ob wir es heute schaffen, die längste Folge hier in diesem Podcast aufzunehmen.
Mal schauen. Ich guck mal, was ich machen kann.
Sehr, sehr cool. Ich bin gerade gestern fertig geworden mit einem deiner Bücher. Hunde lesen lernen. Mhm. Finde ich richtig cool.
Danke.
Gerne. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu schreiben?
Ich bin nicht auf die Idee gekommen. Es ist ja mein erstes Buch und ich stand vor der Frage, worüber möchtest du ein Buch schreiben? Und wenn man jetzt erstmal davon ausgeht, dass man, wenn man ein Buch schreibt, also ich bin ja jetzt nicht davon ausgegangen, dass danach gleich noch eins kommt. Das heißt, ich habe die Entscheidung schon so getroffen, dass ich dachte, okay, vielleicht wird das mein einziges. Was ist das Wichtigste? Und da habe ich gedacht, ich glaube, die Menschen profitieren am meisten davon, wenn sie Hunde besser verstehen. Und deswegen, und ich liebe einfach Körpersprache. Also ich habe wirklich Dorit, Feddersen, Petersens Bücher hier liegen und die sind wirklich abgegrabbelt bei mir, weil ich da ständig drin rumblätter und so begeistert bin, was man alles so sehen kann im Hundeverhalten und wie viel Ärger man sich erspart, wenn man einfach hinguckt und sieht, was die Motivation ist. Und man kann wirklich so ein bisschen strichlistenartig manche Sachen abhaken und sagen, okay, das und das kann ich vielleicht zumindest schon mal ausschließen. Und dann bin ich einen Riesenschritt weiter. Und das fand ich so toll und dachte, ich glaube, wenn das alle ein bisschen besser können, dann ist die Hundewelt eine einfachere.
Bin ich voll bei dir. Und ich wäre dafür, dass jeder, der einen Hund hat, dieses Buch lesen muss, bevor er mit dem Hund das erste Mal das Haus verlässt.
Ja, finde ich gut. Ich bin voll dabei. Ich finde auch jeder.
Und ich sag dir auch genau, warum. Weil ich richtig oft Begegnungen habe, wo ich aus 50 Meter Entfernung schon sehe, was gleich passiert. Und die Besitzer sehen das nicht.
Ja, das kenne ich auch.
Und das kannst du denen ja gar nicht ankreiden, weil wenn das Fachwissen einfach nicht da ist, woher soll es kommen? Und dann habe ich dieses Buch von dir in die Hände gekriegt und dachte so, crazy. Ey, es ist doch so schön zusammengefasst mit so schönen Bildern in Farbe. Das kannst du auch an zwei Nachmittagen einfach mal durchblättern und ein bisschen durchlesen. Lass uns das mal verbindlich machen.
Ja, das wäre wirklich toll. Ich glaube auch. Also es ist so schön, das sind so diese einfachen Dinge des Lebens, ne? Diese ganzen Kleinigkeiten des Alltags, die leichter wären. Ja, das glaube ich auch. Und man hängt ja emotional so ein bisschen drin. Also es geht ja allen von uns so mit dem eigenen Hund. Und dann wird das Beobachten manchmal schwieriger, weil man irgendwie so ein bisschen mehr mit dem Herz guckt als mit den Augen. Und ich glaube, dafür sind solche Bücher dann eben ganz toll, sich so ein bisschen wieder zu erden und mal zu schauen, okay, was machen denn die Öhrchen, was macht die Rute, wie verhält sich mein Hund und sich da emotional mehr wieder ein bisschen zu distanzieren.
Würdest du sagen, das ist heute eins unserer Hauptprobleme, dass wir zu viel mit dem Herzen sehen?
Ja, ich glaube, grundsätzlich würde ich sagen, das ist super. Das ist eine große Stärke von Menschen. Aber was ein bisschen fehlt vielleicht, ich weiß nicht, ob das heute grundsätzlich so ist, aber das Auseinanderdröseln von was ist mein Gefühl und was ist das Gefühl von anderen Einmal was Empathie angeht, also auch nachvollziehen können, dass andere vielleicht anders denken und fühlen, auch Hunde. Dass mein Hund ein anderes Interesse hat als ich, dass mein Hund vielleicht keine Angst hat vor Nachbarsfiffi, sondern den einfach nur scheiße findet. Und solche profanen Gefühle, wie den so zu finden, auch hat und haben darf. Und das zu trennen von, was ist mein Gefühl, was ist das Gefühl des anderen, wie kriegen wir das kombiniert. Ich glaube, dieser Mischmasch, dass wir das zwar fühlen, aber selten auseinanderpicken, das ist vielleicht eher das Problem.
Woher kommt all dieses Wissen, dass du dieses Buch schreiben konntest?
Also ich habe angefangen mit Hundebetreuung und Gassi-Service. Das war so mein Start. Eigentlich wollte ich nur einen Hund. Ich wollte einen Hund und gab hier zu Hause die Diskussion, Hund ja oder nein, und ich wollte einen Hund auf Probe, so fing das an. Und habe dann gedacht, so ein bisschen so Dog-Sharing, ich konnte ja so Dog-Sitting machen im privaten, so kleinen Rahmen. Und das ist halt völlig eskaliert in kürzester Zeit. Und dann hatte ich irgendwie so 5, 6 Hunde ständig bei mir zu Hause und dann hatte ich einen Gassi-Service und auf einmal war es da. Und dann war ich auch ganz fix bei meinem ersten Seminar bei Canis und da hat sich plötzlich diese Welt eröffnet von, wow, krass, man kann das studieren, man kann, und das hat mich sofort irgendwie so abgeholt. Und dann habe ich das Studium da gemacht, die Prüfung gemacht und weitere Fortbildungen mache ich ja auch immer noch. Also gehört ja auch dazu. Ne? Wir müssen uns ja, wenn wir zertifiziert sind, zumindest dauerhaft fortbilden und weiterbilden. Und dann bin ich so ein bisschen seminarsüchtig geworden. So von einem zum anderen. Und das war so dieser theoretische Input, den ich immer noch total toll finde. Ich liebe das, mich weiterzubilden. Ich habe ganz viel im Gassi-Service gelernt. Also diese Hundegruppe, das kann man, glaube ich, nicht aufholen mit irgendeinem Seminar, was diese Hunde mir beigebracht haben und einfach gesagt haben, ja, schön, dass du glaubst, dass das funktioniert, Fräulein, aber nicht mit uns. Und da musste ich einfach so viel und so schnell auch lernen. Und dann habe ich Einzeltraining angeboten, ab und zu mal Gruppen, hauptsächlich Einzel, und bin dann relativ schnell selber in diese Seminarschiene gekommen, dass ich selber Seminare gehalten habe. Und dann, es war um mich geschehen, aber es war wirklich, ehrlich gesagt, war es schon wirklich ziemlich schnell um mich geschehen, was dieses Hundethema anging.
Was ist es an den Hunden, was dich so sehr fasziniert?
Ich würde sagen, ich habe das auch schon mal überlegt, früher fand ich einfach alle Tiere total toll. Ich fand das immer toll, dass wir denen so ähnlich sind. Also, dass die fühlen können. Weil es mir immer so vermittelt wurde als Kind, so, es gibt Menschen, das sind so ganz tolle, abgefahrene Wesen, und dann gibt es Tiere, die sind so ein bisschen weniger toll. und dann habe ich irgendwie relativ schnell begriffen, dass das nicht stimmt. Und dass die, und habe das als so was Besonderes empfunden, was es ja eigentlich gar nicht ist, dass die so, dass ich dachte, wow, da ist ja viel mehr. Ich kann das fühlen. Ich glaube, ich habe da so eine Begabung. Ist ja Quatsch, ne? Aber es wurde ja so vermittelt damals, dass Tiere irgendwie nicht so sind wie wir oder so weniger wert sind. Und ich fand Tiere immer toll und ich fand Tiere und Hunde immer süß und war begeistert, was sie für Fähigkeiten haben. Und dann habe ich irgendwann über das Studium, über die Arbeit gemerkt, dass Hunde noch viel mehr sind, dass die eben nicht nur süß sind, sondern dass die super eigen sind, dass die eben auch mal überhaupt nicht süß sind, dass es Hunde gibt, die ich sympathisch finde und es gibt auch Hunde, die ich unsympathisch finde. Und das hat sie aber nochmal auf so ein neues Level gehoben, weil es sind nicht so die süßen Tierchen gewesen, sondern sie hatten plötzlich Persönlichkeiten, die mir mehr oder weniger gefallen haben. Und je mehr ich dann gelernt habe, sie zu lesen und mit denen umzugehen, umso krasser hat es mich fasziniert, was wir mit denen eigentlich, wir können ja mit denen sprechen. Also wir können ja mit denen wirklich auf eine Art kommunizieren und zusammenleben, die ist wie mit Menschen. Und das ist so schräg und besonders und Wahnsinn. Und ich glaube, jeder Mensch, der einen Hund hat, der kann das irgendwie so nachfühlen, wie anders das ist, mit dem Hund zusammenzuleben, als mit vielleicht anderen Haustieren oder so, wie diese Beziehung speziell ist einfach.
Ja, und ich finde es auch so ganz platt gesehen so krass, weil wir ja mit den Hunden wirklich so zusammenleben wie mit einem anderen Menschen. Also wir teilen die Räume, wir teilen ja all diese Sachen und benutzen sie alle gemeinsam.
Ja.
Und das finde ich so krass daran. Es gibt fast keinen Unterschied. Also jetzt sagen alle, oh Jan, aber es fühlt sich nach sehr wenig Unterschied an.
Ja, es ist, finde ich auch. Also die laufen halt auf vier Beinen und haben so ein bisschen andere Interessen, ne? Also ich bin jetzt nicht so, nee, mit Pferdeäpfeln habe ich es nicht so, aber die sind irgendwie tatsächlich, also mein Hund liegt jetzt auch hier neben mir, die arbeiten mit mir, genau wie du sagst, ne? Sie teilen so unser Leben auf eine Art und Weise. Mit einer Katze kann ich auch eng sein, aber ich würde eine Katze nie mit zur Arbeit nehmen. Oder zu Freunden oder in Urlaub. Und das ist, ich verbringe mit meinen Hunden mehr Zeit als mit meiner Familie.
Yes, ist bei mir genau dasselbe. Also hier leben auch zwei Katzen, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, mit denen ja hier in den Wald zu fahren, um hier mal mit denen Gassi zu gehen oder ne, ja. Wie du sagst, ey, mit auf Seminare zu nehmen oder sonst, das ist total ausgeschlossen. Ich bin noch nicht mal auf die Idee gekommen, so zu überlegen, ob ich eine der beiden Katzen mal mitnehme. Wäre ja. Wahrscheinlich auch mal was, aber es ist schon verrückt. Ne? Bei dem Hund stellt man es gar nicht in Frage. Da ist es total normal, dass der halt immer überall mit hinkommt, wo man selber hingeht.
Ja, das ist so. Es sind einfach Kumpels, ne? Also es sind wirklich Mitbewohner, Freunde, Arbeitskollegen, wie viel habe ich mit meinen Hunden auch bei meiner Arbeit gemacht, ne? Wie viele Videos habe ich von meinem verstorbenen Rüden, also wie viel hat er mich begleitet, auch im Arbeitskontext, sehr hilfreich. Also er hätte Geld kriegen müssen, ne? Für seine Mitarbeit. Ah gut, er hat das verfressen, aber das ist echt ein großer Bereich und ich finde sogar manchmal so groß, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht nur in so einer Hundewelt lebt und sich da nicht zu krass drin verliert, sondern dass man eben auch mal vielleicht essen geht oder so mit Leuten ohne Hund.
Ja. Ja, es ist ein richtig krasser Punkt. Ich habe einen Kumpel, der keine Hunde hat.
Ach.
Und mit dem sind es dann logischerweise immer ganz andere Themen. Also der schraubt halt an Autos, an Motorrädern und so, habe ich gar keine Ahnung von. Aber davon berichtet der mir dann. Und dann denke ich mir so, crazy, so muss ich das für den anfühlen, wenn ich über Hunde rede, ja? Verrückt.
Und kannst du das aushalten oder hast du dann das Gefühl, immer von Hunden reden zu wollen?
Nee, total. Ich liebe das, weil nämlich das Gewinnbringende daran ist, wenn ich dem dann ab und zu was erzähle, wo ich Probleme habe oder Schwierigkeiten habe, dann guckt der da mit einem Blick drauf, der ja komplett hundefremd ist. Und da kommen so gute Sachen manchmal bei raus, wo ich denke, crazy. Das ist wirklich verrückt. Das ist richtig gut. Das kann man wirklich so machen. Ja.
Total. Das ist super. Ich liebe das auch. Ich habe tatsächlich, muss einmal das Fenster nebenbei aufmachen. Ich hoffe, dass das nicht so schlimm ist.
Auf gar keinen Fall.
Sekunde. Ich koche hier weg.
Jetzt können alle Zuhörer überlegen, ob es bei dir so kalt ist, dass du die Heizung schon anhattest oder ob es noch so warm ist.
Ja, das ist jetzt die Preisfrage. Wir lassen die offen. Aber es ist auf jeden Fall hier drin sehr warm. Nein, also ich habe das auch. Ich habe tatsächlich viele Freunde und Bekannte aus ganz anderen Bereichen. Finde das auch super hilfreich. Und ich liebe das. Ich habe zum Beispiel Freunde aus dem Bereich Humanpsychologie, Lehrer, Lehrerinnen und MedizinerInnen. Und das finde ich immer am coolsten. Mit denen kann ich dann so Hundethemen auf dieser anderen Ebene auch besprechen und kriege dann nochmal einen Input von Seiten, wo Sachen häufig viel besser erforscht sind, na, wo viel mehr Geld ja auch drin steckt. Also in der Humanpsychologie, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit dem bisschen, was wir so an Hundeforschung haben. Und das ist total bereichernd. Also das wäre schade drum, wenn ich die nicht hätte.
Ja, bin ich voll bei dir. Also immer dann, genau wie du sagst, wenn ich irgendwelche Fragen habe, die im Bereich Hund nicht beantwortbar sind, gucke ich auch in den anderen Bereichen. Ne? Weil genau wie du sagst, es ist einfach so vieles ist schon erforscht und so vieles ist schon da und du musst eigentlich nur noch so diesen kleinen Kick schaffen, das, was da steht, irgendwie auf Hunde zu münzen oder auf die Beziehung zwischen einem Mensch und einem Hund und dann hast du gleich wieder so viel Antworten oder zumindest so viele Ansätze, mit denen du irgendwie weitermachen kannst.
Ja, und dafür braucht man so ein bisschen diesen Weitwinkel und die Leute dafür, ne? Und ich glaube, manchmal passiert das, dass es Leute geben kann, die da so nur in dieser Hundebubble sind und dann vielleicht auch mit bestimmten Fragen nicht mehr richtig weiterkommen oder dazu verdammt sind, zu glauben, wie es ist, weil die Forschung fehlt einfach oder das Wissen fehlt oder die Kombinationsmöglichkeiten fehlen, ja.
Warum glaubst du, fehlt die Forschung noch? Also wir haben so viele Hunde in Deutschland, wir haben so viele Leute, die so ein hohes Interesse an Hunden haben. Und trotzdem finde ich, und damit stehe ich ja nicht alleine da, dass dieses Thema so schlecht erforscht ist.
Ich glaube, das ist eine Geldsache einerseits, ne, weil die Frage ist ja immer, Forschung kostet Geld und Menschen, die was erforschen lassen, wollen was dafür haben. Und was hätte ich davon, um bestimmte Sachen zu erforschen? Es gibt ja Forschung, aber die ist dann eben immer aus den Bereichen, also so um Futtermittel oder sowas, da gibt es dann Forschung, aber die werden natürlich von Futtermittelherstellenden gemacht, weil die wollen damit ihr Futter verkaufen. Und das hat halt immer dieses Geschmäckle, wenn du nur das hast, ne, dass es immer auch ein bestimmtes Ziel haben soll, wo jemand dahinter steht. Und bei vielen menschlichen Forschungen ist es einfach so weit gefächert, dass so viele Leute Ziele hatten mit ihrer Forschung, dass sich aber insgesamt wieder ein rundes Bild ergibt. Ich kann mir vorstellen, dass man gar nicht mehr so viel Forschung bräuchte, wenn man mal dazu übergehen würde, zu sagen, naja, wir haben super viel Forschung zum Beispiel über Entwicklung von Menschen. Wie entwickeln sich Gehirne? Wie entwickelt sich Sozialverhalten? Wie funktionieren Dinge in der Gruppe? Na, was sind psychische Grundbedürfnisse von Gruppentieren, also Menschen in dem Fall, das wissen wir alles. Und diesen Rückschluss aber zu machen von, das können wir übertragen auf Hunde. Wir sind auch nur Rudeltiere. Wir sind auch soziale, intelligente Säugetiere, die in einem Gruppengefüge leben und kommunizieren. Ich glaube, wir könnten ganz viel übernehmen und daran basiert vielleicht das nochmal gucken, stimmt das jetzt auch für Hunde oder stellen wir uns das nur so vor? Aber da müsste jemand mit Geld rangehen. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Und wenn jemand mit Geld rangeht und das ist nur eine einzige Forschung, dann ist immer die Frage, was sollte denn damit nachher bewiesen werden?
Ja, bin ich bei dir. Was glaubst du, ist der Hund im Jahr 2024 in unserer Gesellschaft?
Gute Frage. Es sehr subjektiv natürlich jetzt, aber ich glaube, dass Hunde in unserer Gesellschaft kleine Friedensinseln geworden sind. Und dass sie ein ziemlich eine krasse Verantwortung tragen, das ist mir in Corona so ein bisschen aufgefallen, dass dieses ganze, es gibt Krankheiten auf der Welt, es gibt Krieg, irgendwelche Nachrichten oder sowas, dass ich das Gefühl hatte, die Menschen projizieren auf die Hunde dieses, aber mit dir ist alles super, hier ist es schön, wir haben es flauschig, wir zwei, und hier darf es auch keine Probleme geben und hier darf es auch keine Reibung oder sowas geben. Das Gefühl hatte ich krass, auch vor allen Dingen seit Beginn von Corona, aber ich finde, es hat sich auch gehalten, dass ich das Gefühl habe, dass Hunde noch mehr diesen Dienst erfüllen müssen. Du bist meine Insel in dieser bösen Welt. Und deswegen, nicht immer, nicht für alle, ne? Aber oder du bist meine Insel in dieser Welt, wo alle verrückt geworden sind, aber Du bist mein Hund, du bist beständig, du bist nicht verrückt. Das ist eine krasse Aufgabe für Hunde.
Crazy. Ich durfte vor einigen Wochen eine Kolumne schreiben Und ich habe genau darüber geschrieben, dass ich das Gefühl habe, dass der Hund heute perfekt sein muss. Er muss dein bester Freund sein, er muss ein perfektes Familienmitglied sein, er muss in der 1-zu-1-Beziehung perfekt sein. Und es geht, so habe ich es formuliert, den ganzen Tag nur noch darum, daran zu arbeiten, dass es perfekt ist. Hm. Und nur noch um diesen Perfektionismus. Und dadurch vergisst du das einfach mit deinem Hund machen. So ganz egal, ob es perfekt ist oder nicht. Es geht nur noch um Training, Training, Training und den allerletzten Fehler auch noch ausmerzen, damit das auch noch perfekt ist. Und jetzt sagst du das und das zahlt so auf dieses Konto ein. Ich denke so crazy, ich war nicht alleine mit dem Gedanken.
Ja, das stimmt. Also das ist so, genau, einerseits dieses, es ist so, wird super viel an Training gedacht und viel, sehr wenig ans echte Leben. Es wird auch über einen Kamm geschoren, ne? Weil Erziehung ist ja nicht, ich gehe jetzt raus und mache Training und dann trainieren wir etwas, sondern das ist den ganzen Tag von morgens bis abends, die jede Sekunde, die ich mit meinem Hund verbringe, das ist das, was zählt. Und ob ich was trainiere und rausgehe und mir hier meinen Leckerli-Beutel und meinen Schnickschnack einpacke und losziehe und sage, das ist so ein kleiner Teil. Und das stimmt, dass das irgendwie, das wird viel auf, es ist so ein Hobbybereich, ne, wo man sich so ein bisschen austoben kann. Ich baue mir mein kleines Regenbogenpony, wie ich es gerne hätte, und konditioniere mir das so hin, ne, und steck hier ein Leckerli rein und sag hier fein und da nein. Und dann am Ende habe ich so ein kleines, süßes Ding, was beweist, oh, das ist jetzt gemein, ne? Aber also jetzt mal ganz fies diskotopisch, was so beweist, wie ich es drauf habe. Also das ist der Beweis für meine Kompetenz, wie viel Arbeit ich hier reingesteckt habe. Und meine Insel von wir zwei gegen den Rest der Welt.
Auch das wieder richtig crazy. Ich habe vor 14 Tagen ein Seminar gegeben und da hat eine Teilnehmerin gesagt, so als Fazit, und es ist witzig, weil es passte irgendwie gar nicht zum Inhalt und dann irgendwie doch komplett. Sie hat gesagt, immer dann, wenn es darum geht, dass der Hund etwas machen muss für dein Ego, dann fängt es doch an, richtig schwierig zu werden. Und dann habe ich richtig lange über den Satz nachgedacht und habe gedacht, Mensch, die hat verdammt recht mit dem, was sie da gesagt hat.
Ja.
Wenn es nicht mehr um die Sache an sich geht, sondern darum, dass du da irgendwas für dein Ego zeigen willst oder sehen willst, dann wird es schwierig.
Kann ich voll nachvollziehen. Finde ich total den guten Satz und zählt ja in alle Richtungen, ne? Also sowohl von hier, der Hund muss mir gehorchen und mich ernst nehmen und ich beweise daran, wie ernstzunehmend ich bin, ne? Aber auch dieses, ich will beweisen, dass ich immer gut bin, dass ich alles richtig mache, immer nett bin, ich sowas von liebenswert von morgens bis abends einfach nur aus Zuckerwatte besteht, ist ja beides nichts Echtes. Es ist beides diese Ego-Nummer, die du gerade sagtest, ne? Ich will über meinen Hund zeigen, wer ich bin.
Ja, und wir hatten es hier schon so ein paar Mal im Podcast. Und dadurch wird es dann für alle anderen in der Öffentlichkeit mit ihren Hunden auch schwer, weil egal, was sie machen, je nachdem, wer ihr gegenüber ist und wer das gerade sieht oder beobachtet und dann beurteilt, wird der ja sofort in so eine Schublade gesteckt. Und dann wird es ja richtig wild heute. Heute kann man sich dann ja nicht mehr ganz normal, und wir unterhalten uns jetzt nicht über tierschutzrelevante Dinge, ne? Das ist richtig gut, dass Leute heute da hingucken und da was machen. Aber heute kannst du ja gar nicht mehr das Barometer in irgendeine Richtung ein bisschen ausschlagen lassen, ohne dass sofort zwei andere Leute mit ihren Hunden auf der Hundewiese daneben stehen und dir erklären wollen, was du alles falsch machst.
Ja, das ist auch ein Phänomen, ich weiß nicht, ob das wirklich mehr geworden ist oder ob uns das nur mehr vorkommt, weil es jetzt soziale Netzwerke gibt und alle, die früher vielleicht einfach zu Hause gepöbelt haben oder nur auf der Hundewiese, dann konnte man zumindest noch weggehen. So. Aber das ist so mein Eindruck ein bisschen auch, dass dieses Expertenstatus schwierig ist. Also es ist eine schwierige Sache heute. Weil alle irgendwie das Gefühl haben, sie erreichen sehr schnell einen eigenen Expertenstatus, weil sie ja diese ganzen tollen Informationsmöglichkeiten haben, die es ja gibt. Aber die natürlich trotzdem, also wenn man ins Internet guckt, denkt man, wow, so viel Wissen, da kann man ja gar nicht mehr wissen. Also wenn ich das alles weiß, dann weiß ich ja wirklich alles, was es gibt. Mhm. Und na, und das vermittelt irgendwie das, wenn ich mich ein bisschen informiere, dann habe ich wirklich das, dann kann ich alles. Dann kann ich eine OP am offenen Herzen durchführen und los geht's. Und wenn dann da ich da stehen würde und sage, ich bin aber Herzchirurgin, ich habe das studiert und arbeite seit 20 Jahren im Beruf. So einfach ist das nicht. Dass das heute wenig oder zumindest weniger als früher ist, vielleicht in manchen Fällen auch gut, weil es so ein bisschen Leute entthront vielleicht, aber viele fühlen sich auch schnell auf einem Expertenstatus, weil sie irgendwas irgendwo gelesen haben und das Gefühl haben, ich bin wahnsinnig informiert. Ja. So, im Vergleich zu früher.
Ja, und du hast ganz am Anfang, finde ich, so einen entscheidenden Satz gesagt. Du hast ganz viel von der Hundegruppe gelernt. Und das ist so, wo ich heute denke, so das Wissen, das finde ich richtig, richtig wichtig. Und ich finde, in vielen Bereichen sind wir nicht gut informiert, wenn wir in der breiten Masse der Hundetrainer schauen, weil dann doch viel zu wenig Seminare besucht werden, viel zu wenig Bücher von Kollegen, Kolleginnen mal gelesen werden. Aber das Entscheidende, finde ich, sind diese x Millionen Stunden, die du mit Hunden verbracht hast, damit du, nenn es ein Gefühl oder eine Handhabe, ich kann es gar nicht genau benennen, was es ist, aber du siehst da was du nicht sehen kannst, wenn du nur Fachwissen hast.
Ja. Ja, natürlich, das ist ja, also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich wäre Psychologin und ich würde das studieren und dann würde ich arbeiten, hätte ganz viel Arbeit, aber ich bin nur irgendwo mit Leuten, die schwere Verhaltensstörungen haben und habe da ganz viel Erfahrung und die haben auch verschiedene Störungen und auch in verschiedenen Graduierungen oder so, oder ich arbeite nur mit schwer erziehbaren Kindern, dann fehlt mir Zusammenleben mit Kindern, die nicht schwer erziehbar sind und abends weggehen mit Leuten, die keine schlimme Verhaltensstörung haben. Also dieses sich im Umfeld bewegen, mehr als ich habe einen eigenen Hund. Ne, zwischen, also dieses Mitkriegen von, wie sind Hunde so auch außerhalb des Problems. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch. Deswegen finde ich immer so wertvoll, wenn man zum Beispiel so Praktika macht im Tierheim oder bei Hundetagesstätten, bei gut geführten oder Gassi-Service oder irgendwas, wo der Hund im Vordergrund steht und man wirklich mal sagen muss, so ja, du musst jetzt eine Entscheidung treffen und nein, du kannst nicht nachlesen, weil du hast hier 5 Hunde, die kriegen sich gleich in die Wolle und du musst jetzt entscheiden, welchen dieser 5, weil du kannst nur einen festhalten, welchen dieser 5 hältst du fest? Und wenn du da 3-mal falsch gegriffen hast, dann weißt du, wie es geht, weil du so genau intuitiv drauf achten musst. Ne? Und das müssen wir am Hund lernen. Das ist so.
Und crazy, dass du sagst, wenn du 3-mal falsch gegriffen hast, denn das ist der normale Werdegang. Du greifst nicht beim ersten Mal richtig.
Nee. Schön wär's.
Und jetzt sage ich dir was. Ich hatte sehr viele Jahre im Rückblick ein sehr großes Problem damit, dass mir dann irgendwann klar war, dass ich in Situationen falsch entschieden habe. Nicht aus Böswilligkeit heraus, sondern einfach, weil ich noch nicht so weit war. Und habe gedacht, ey, Damage, du kannst es ja für die Hunde in dem Moment rückwärts gesehen nicht mehr gut machen. Nur weil du es nicht hingekriegt hast. Heute bin ich fein damit, ne, und sage, ey, was soll ich machen, Mann? Ich wusste es ja nicht besser. Ich konnte es ja nicht besser. Also, und es war kein anderer da. Also, das war alles, was wir hatten. Das bisschen, was in meiner Birne war, das haben wir genutzt und es war leider falsch. So, okay, heute machen wir es anders, aber das war schwierig.
Das gehört dazu, ja, und es gehört dazu, weil du würdest das heute nicht wissen, wenn du es nicht falsch gemacht hättest. Yes. Also das ist, man kann sich nicht aufs Leben vorbereiten, indem man drüber denkt oder spricht oder liest. Genau, und das sind die Momente, die uns lernen lassen auch. Ne? Und das ist auch, gut, dass du es sagst, weil ich finde das auch spektakulär, diese Fehlerfreundlichkeit, dass auch das ein bisschen zurückgegangen ist, habe ich das Gefühl. Also, dass immer erwartet wird von, ich höre das so oft, ich muss von Anfang an alles richtig machen mit meinem Hund, alles. Ich denke, wow, welcher Mensch auf der Welt hat denn jemals von Anfang an alles richtig gemacht? Zeig mir den. Das ist ein, also, das ist ja ein unrealistischer Anspruch. Ja. Aber, und Fehler gehören dazu, weil ohne Fehler lernen wir nicht. Und manchmal brauchen wir auch mal einen richtigen Griff ins Klo, um uns Sachen ernsthaft zu merken. Und man kann immer noch mal reinkommen. Also ich muss nicht immer alles richtig machen mit meinem Hund. Und da steht aber ganz viel Angst dahinter. Dann verliert er das Vertrauen in mich. Dann, ne, also das ganz viele Leute, dann liebt er mich nicht mehr. Dann, wenn er jetzt, oder der nimmt mich nicht mehr ernst. Wenn ich das jetzt einmal durchgehen lasse, dann nimmt er mich nicht mehr ernst. Und das ist auch irgendwie, vielleicht passt das zu diesem Perfektionismus, den du meintest, ne? Also das muss aber auch, es muss nicht nur perfekt sein, sondern es muss sofort perfekt sein, ohne zu lernen und ohne zu üben.
Ja. Was für ein krasser Druck auf den, der es macht, ne?
Ja.
Wenn du es jetzt so sagst, mein erster Impuls so, ey, Mist, wo ist der Spaß an dem Zusammenleben? Wo ist der Spaß an der Sache?
Ja.
Wo sind all die guten Gefühle?
Ja, es ist wirklich so ein bisschen Lockerheit, also na, es schlägt ja häufig das Pendel ein bisschen zu doll aus, wenn wir neue Möglichkeiten haben. Vielleicht waren wir früher ein bisschen zu locker. Dann kam irgendwie Wissen, jetzt ist es vielleicht ein bisschen zu theoretisch. So das gesunde Mittelmaß aus, ich informiere mich, ich bin aber nicht zu emotional, schalte aber auch mein Herz nicht aus, verliere aber auch nicht den Spaß und sage auch mal, ach komm, scheiß drauf, jetzt ist er halt, wie er ist. Ich nehme den halt hier an die Leine, weil ich kann ihn im Wald nicht im Dunkeln laufen lassen, dann geht er jagen. Aber ich muss jetzt nicht 5 Jahre daran rumtrainieren, sondern ich lasse den halt im Dunkeln, im Wald an der Leine. Wie oft mache ich das denn? So, also ne, so die, da so ein Mittelweg, aber auch nicht zu sagen, mir ist alles egal, ich trainiere einfach gar nichts. Der bleibt sein Leben lang an der Leine. Das sind ja, wären ja alles so Extremformen und das glaube ich auch, so ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen mehr Mittelweg, ein bisschen mehr sich zusammenfinden und denken, komm, ich probiere es mal aus und wenn es blöd war, mache ich es nächstes Mal anders.
Ist das das, wie du heute oder was du heute in deinen Seminaren vermittelst?
Also ich versuche es zumindest, ich versuche immer zu vermitteln in meinen Seminaren. Ich glaube, meine Hauptaufgabe in Seminaren ist geworden zu vermitteln, dass es nicht in der Hundeerziehung darum geht, eine bestimmte Technik zu wissen. Das finde ich das Schwierigste, weil die Hauptfrage ist, was macht man, wenn ein Hund tut? Was macht man da? Und dann ist meine, da habe ich immer das Gefühl, meine Hauptaufgabe ist zu vermitteln. Es ist nicht diese eine Sache, die man macht, wenn der Hund was tut, die wir HundetrainerInnen so wissen und dieses magische Wissen von dieser einen Sache, die man dann macht, die ganze Welt verändert. Und es ist auch fast ein bisschen egal. Es gibt ganz viele Methoden, um bestimmte Sachen zu machen, die einen passen besser zum Hund, aber ganz viele sind sehr auswechselbar. Es kommt nicht auf die Methode an, sondern dieses Ganze dahinter. Wer macht das denn? In welchem Zusammenhang? In welchem Timing? In welcher Intensität? Was passiert danach? Ich kann doch noch so viele Tipps geben, wann ich einen Hund wie Lob oder Strafe ein Verhalten, wenn der Hund mich nicht als wichtig empfindet, als Person, ist das alles egal. Das ist nichts wert. Wenn ich jemanden lobe, den ich einfach nicht interessant finde, dann wird er sagen, ja, dem Lauch hat's gefallen, toll. Was soll's? Dafür strengt man sich nicht an.
So. Voll. Weil die Beziehung was wert sein muss.
Ja, das muss was wert sein. Und das zählt für beides, ne? Also sowohl unterbrechende Maßnahmen als auch Lob. Wenn das nichts wert ist, und wert heißt nicht liebhaben. Ich kann jemanden super lieb haben und trotzdem, wenn die Person sagt, ach Maren, das hast du jetzt aber toll gesagt oder toll gemacht, denken, ja, ja, komm, du findest alles toll, was ich mache. Das kann jemand ganz, ganz liebes sein. Also wie so, ja, du musst das toll finden. Wir sind super gut befreundet. Du darfst nicht sagen, du siehst scheiße aus in dem Pullover. Das so. Aber es ist was anderes, wenn ich von jemandem dann ein Lob kriege, wo ich weiß, das ist jemand, der sehr kritisch ist und ich muss den nicht mal lieb haben. Also Liebhaben hat damit nichts zu tun. Und das versuche ich häufig zu vermitteln, dass es darum geht, wie ist unsere Beziehung, wie werde ich gesehen, wie sehe ich den Hund, und nicht, was mache ich, wenn der Hund das und das tut. Und davon versuche ich immer mehr wegzukommen. Und das ist eine Sisyphus-Arbeit.
Mhm. Ey, glaube ich sofort, weil wir voll nach meinem Dafürempfinden in so einer Wenn-Dann-Geschichte drin sind. Ey, Jan, sag mal, wenn der das macht, mache ich dann, ey, keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Ey, weiß ich nicht, keine Ahnung. Bei diesem Wenn sind ja noch 100.000 Sachen dabei, die du mir gerade nicht gesagt hast. Ja. Kann ich dir nicht sagen.
Ganz genau.
Kann ich dir nicht sagen. Hör mal auf deinen Bauch beim nächsten Mal. Ja. Und mach mal das, was dein Bauch sagt. Und dann gucken wir weiter. Aber wir können hier nicht Wenn-Dann spielen. Wir können jetzt nicht alle Probleme durchgehen und du hast Zettel und Stift parat und schreibst dir daneben, was du dann machst. So funktioniert das heute nicht mehr.
Nee, dann könnte man ja ein Buch schreiben, da wäre alles drin. Ja. Da kann man so nachschlagen und dann unbedingt, wenn es, keine Ahnung, ne, dann mache ich das. Ja, das ist echt, das ist ein Punkt, also das merke ich in meinen Seminaren, dass ich versuche, immer mehr so Basissachen zu vermitteln, mehr zu, so wie du sagst, Bauchgefühl. Ich sage dann immer, guck doch mal, soll der Hund was tun oder soll der Hund was lassen? Damit fängt es ja schon an. Das, wenn du das nicht weißt, dann kannst du auch keine Technik finden, weil du musst ja erstmal wissen, möchtest du dem Hund was verbieten, was er falsch macht oder was dir nicht gefällt, oder möchtest du, dass er ein Verhalten häufiger zeigt, weil du das sehen willst? Und das sortiert schon mal alle Möglichkeiten, zumindest in 50-50-Optionen. So, dann bist du schon mal einen Schritt weiter. Und dann kannst du aus diesen Sachen irgendwie was raussuchen. Und da versuche ich häufig bei meinen Seminaren mehr so ein bisschen an diese Basissachen ranzugehen.
Ich finde es so krass, weil ich mir dann ab und zu ganz bewusst mache, dass das für mein Gegenüber gerade ein riesengroßes Problem ist, was er mir schildert. Und ich denke mir dann so, und zum Glück denke ich das häufig nur, ey, wenn das dein größtes Problem ist, dann ist alles okay. Ja, dann ist alles super so. Cool, richtig gut, du hast alles richtig gemacht. Dann mach mal einen Haken hinter, ist schon fertig. Und dann, ne, ist wirklich dieses Nein, bewusst machen, ey, der hat da wirklich ein riesengroßes Problem. Wir müssen das ernst nehmen, wir müssen da rangehen. So möchte der nicht weiterleben, der oder sie. Und das finde ich heute so krass, weil sich das so verschoben hat in meiner Wahrnehmung. Das war mal, okay, der Hund hat hier wirklich Schaden angerichtet. Und heute sind das ja so Dinge, wo ich mir wirklich manchmal sagen muss, nein, auch das müssen wir jetzt ernst nehmen. Das scheint ein ernsthaftes Problem zu sein. Mhm. Und dann sind wir vielleicht wieder bei dieser Perfektionismuskarte, ne, wo wir jetzt irgendwie schon zweimal waren.
Ja, vielleicht. Also beides würde ich, also beides kenne ich. Einmal dieses, okay, das ist dein Problem, cool. Das ist gut. Das ist gut, weil dann, das haben wir schnell erledigt. Das kenne ich sehr gut, dass ich auch denke, ach wow, ich glaube, wenn man dem Menschen einfach nur sagt, mach doch mal das, was du denkst. Und denk mal nicht, dass irgendjemand gesagt hat, dass du das nicht machen sollst, sondern mach das mal. Dann erledigen sich häufig Probleme schon von ganz allein. Ich habe manchmal auch die Fälle, wo es umgekehrt ist, das finde ich viel, viel schlimmer, wo irgendjemand ein Problem hat und sagt, ja, ist nicht so schlimm. Also ich hatte wirklich, sind nicht so viele, aber das waren dann echt dramatische Sachen, wo dann irgendwie einer zum Beispiel mal, der hatte einen Hund, der wollte das Enkelkind killen. Und zwar wirklich. Also das war ein Säugling und der war in Tötungsabsicht. Der war sowieso so ein echt knurriges, bissiges Ding. Die hatten das aber unter Kontrolle insofern, dass der nur die gebissen hat. Und die haben halt sich ihr Leben so aufgebaut, dass sie immer gut rumgekommen sind. Na, die haben dann so Leckerlis auf den Boden gelegt, um ihn anzuleinen, damit sie nicht gebissen werden. Oder in Flur geworfen, um rauszugehen, damit sie dann nicht gebissen werden. Aber bei diesem...
Da wird man auch richtig kreativ.
Ja, die waren richtig kreativ. Ja. Da habe ich noch gedacht, okay, das ist ja euer Problem. Also wenn ihr das so okay findet, seid ihr ja auch die einzig Leidtragenden darunter. Das dürft ihr euch aussuchen. Aber bei dem Kind, das war natürlich völlig außerhalb der Sache, ne? Und das finde ich krasser, wenn dann sowas ist wie, nein, der muss das nur mal kennenlernen. Also der muss dann nur mal an dem Kind schnuppern. Ich glaube, der will einfach nur ein bisschen ruppig spielen. solche Momente Leuten klarzumachen, so, boah, nee, das ist nicht nur ein bisschen spielen. Mhm. Und hier wird's richtig gefährlich und hier müssen wir jetzt wirklich radikal Maßnahmen einläuten. Also dieser Hund wird nicht im gleichen Raum wie das Kind sein und die Tür ist bitte abgeschlossen und der Schlüssel liegt woanders, damit keiner aus Versehen mal schnell die Tür aufmacht, weil er irgendwie in den Raum rüber will. Und das ist dann krass, finde ich, wenn da so gar kein Verständnis für sowas da ist, dann zu arbeiten, dann lieber da, wo ich insgeheim denke, boah, cool, das ist ja ein süßes Problem.
Was kommt häufiger vor? Das süße Problem oder wir erkennen hier gar nicht, wie schwer unser Problem ist?
Das süße Problem ist viel, viel häufiger.
Zum Glück.
Ja, zum Glück. Nein, das ist viel häufiger. Und es ist auch, wie du sagst, es hat viel damit zu tun, dass Menschen einfach verunsichert sind. Oder ich kenne häufig Probleme, wo Menschen einfach verunsichert wurden, weil sie alles richtig machen wollten und sich so viel Infos geholt haben und dann erzählen, ja, ich hatte schon 8 Hunde. Es war nie ein Problem, weil ich immer das gemacht habe. Jetzt wollte ich alles richtig machen und dann habe ich so von Anfang an und bin direkt und so weiter in die Hundeschule und da habe ich aber gelernt, dass alles, was ich gemacht habe, falsch war. Jetzt mache ich alles richtig und auf einmal klappt nichts mehr. Und das habe ich schon ein paar Mal und da muss man dann einfach häufig sagen, mach doch mal das, was du bei deinem Schäferhund Nummer 4 gemacht hättest. Und dann schauen wir mal, was dann passiert. Und dann kann es schon sein, dass sie sagen, ach so, oh, Problem vorbei. Ja.
Glaubst du, dass das darauf zurückzuführen ist, dass wir heute halt so wie so viel im Internet sehen können? Das war ja damals nicht so. Und dann hast du ja wahrscheinlich nur 3-4 Meinungen von der Hundewiese oder von irgendeinem Kumpel, der auch einen Hund hatte oder keine Ahnung was. Heute wirst du ja, also ich mache morgens um 10 einmal das Handy angucken, Instagram und hab 48 neue Tipps für den Tag parat.
Ja, das kann sein, dass das ist halt leichter, sich durchzuprobieren bei 3 Varianten. Da findest du halt schneller den Quatsch raus, ne, als wenn du 40 hast. Dann ist natürlich auch noch so ein Ding, wir haben viele Hilfsangebote, die schlecht überprüft sind oder wir haben immer noch kein einheitliches Berufsbild mit einer ordentlichen Qualitätssicherung und ja, du darfst halt einfach Sachen anbieten, wo Leute in die Irre geführt werden, sag ich mal, so ganz fies, ne, und die dann, wo dieser Perfektionismusgedanke oder auch dieser Gedanke von ich bin immer schuld, das Schuld ist immer das andere Ende der Leine, wo das so aufgegriffen wird und den Leuten so eingeredet wird, ja, das klappt deswegen nicht, weil du das halt nicht richtig gut gemacht hast oder dich nicht richtig dabei gefühlt hast oder halt nicht überzeugend genug das rüber oder noch einfach nicht lang genug gemacht hast. Auch das geht. Und dann laufen hier manchmal Leute rum, die sehe ich ohne Scheiß, die sehe ich 3-4 Jahre an richtig fleißig trainieren, ne? Die laufen mit den Hunden und die ich sehe, die üben was und denke, wow, jetzt ist der Hund 5 und der kann immer noch nicht ohne Leine laufen, weil der nicht abrufbar ist, sobald auch nur am Horizont irgendwas auftaucht. Und die sind der festen Überzeugung, ja, sie haben halt einfach noch nicht lang genug geübt.
Spannend, ne? Dass wir auch immer glauben, dass mehr von dem, was nichts bringt, dann doch was bringt.
Ja.
Das ist auch so ein Phänomen.
Pure Verzweiflung.
Ja. Ja. Und ich finde das manchmal so gemein. Und ich habe das ganz, ganz oft in meinen Seminaren. Dann erzählen die Menschen mir, was sie alle schon gemacht haben. Und dann merke ich, dass die ja wirklich verzweifelt sind, weil die so sehr bemüht waren. Und dann sage ich, ey, das ist jetzt wirklich gemein, ne? Aber ihr habt keinen Fehler gemacht. Aber ihr seid halt nicht zu eurem Ziel gekommen, weil ihr hattet gar keine andere Chance, weil ihr den Leuten geglaubt habt, die euch erzählt haben, was ihr machen müsst. Und jetzt kommen wir in ein riesengroßes Dilemma. Jetzt müsst ihr mir gleich glauben. Und das hat schon mal nicht funktioniert. Ja, wenn ihr anderen geglaubt habt. Und das ist halt wirklich, die tun mir dann wirklich leid, ne, wenn die so 4-5 Trainer durchhaben. Und das ist so eine Sache, die ich heute immer häufiger erlebe. Und die Sache funktioniert immer noch nicht. Und dann denke ich so, ey, Mann, das ist gemein. Das ist wirklich, wirklich, wirklich gemein. Dann lasst uns doch einfach sagen, wenn wir eine Sache nicht bedienen können,
ich kann das nicht. Such dir mal bitte jemanden, der das kann. Mhm. So, wie cool wäre denn das?
Ja, gerade wenn es diese Pipifax-Probleme sind, ne? Also ja. Es ist ja okay, wenn es irgendwas richtig Krasses ist und zu sagen, okay, ich war schon bei mehreren Leuten. Okay, total. Aber wenn es dann um so Kleinkram geht, ne? Also das finde ich auch, und da tun mir die Leute auch leid. Also wow, wie viel schöne Stunden hättet ihr schon ohne Leine Gassi gehen können mit so einem süßen, netten Hund und so viel Engagement und so viel Zeitaufwand und alles für die Katz. Ja, das ist richtig fies. Ich habe es versucht, also ich habe ja in dem Buch immer so ein bisschen, was heißt das für den Alltag? Ich habe immer so beschrieben, ne, wie so ein bisschen, wie ticken Hunde quasi oder wie denken Hunde und was heißt das für mich im übertragenen Sinne in der Erziehung? Das ist ja auch alles super grundsätzlich, da sind ja auch keine Erziehungstipps oder so im Sinne von Methoden drin. Und das finde ich sehr cool, weil ich kriege hauptsächlich tatsächlich Feedback dafür, dass ganz viele Leute gesagt haben, dass so diese kleinen Abschnitte mal ganz unten unter dem Thema steht immer nur, was heißt das für das Zusammenleben, dass das häufig als hilfreich wahrgenommen wurde, weil es genau dieses, na, was du auch gerade gesagt hast, dieses, ich bin bei so vielen Leuten und ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll und jeder erzählt was anderes, dass wenn man so ein bisschen weiß, die Basis einmal versteht, dass man dann schon ein bisschen besser auswählen kann, was ist denn hier sinnvoll und was nicht und vielleicht sich auch schneller andere Hilfe sucht, wenn es nicht weitergeht.
Und jetzt hast du vorhin gesagt, du hast dir Hunde lesen lernen ausgesucht, weil du natürlich davon ausgegangen bist, dass du nur ein Buch schreiben wirst. Oder es war ja nicht klar, dass du mehr Bücher schreiben wirst. Jetzt können wir an der Stelle auch mal erwähnen, das Ding ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Und jetzt bist du in einer sehr komfortablen Position. Du konntest dir nämlich ein weiteres Thema aussuchen und ein neues Buch schreiben.
Ja, das ist komfortabel und arbeitsam gleichzeitig. Ja, genau, ich durfte ein neues Buch schreiben, total cool. Und war auch selber so ein bisschen, das ist sehr schräg, wenn man ein Buch schreibt, weil man schreibt das und dann dauert das von dem Moment, wo man fertig ist mit Schreiben, ungefähr ein Jahr, bis es rauskommt. Das heißt, dieses Ganze da total drin hängen und sich voll damit beschäftigen und schreiben und löschen und nochmal schreiben und Fotos machen und aussuchen und so, das ist alles schon richtig lange weg und dann kommt's raus. Das heißt, es fühlt sich so ein bisschen entfremdet an, ja. Also es ist so ein bisschen das verlorene Kind, was plötzlich wieder vor der Tür steht, was man sehr lange nicht gesehen hat. Und man freut sich, aber ist auch so ein bisschen so, wer bist du denn? So war das bei dem ersten Buch und dann kam eben ziemlich direkt dieses, schreib mal noch eins, was hast du für Themen? Und da habe ich dann gedacht, okay, jetzt kann ich an die speziellen Dinge ran. Und da habe ich dieses Anfassen-Thema, dieses Hunde fühlen und anleiten genommen, weil das auch was ist, was mir so auffällt. Wir haben so viele Instrumente, die wir zwischen uns und die Hunde schalten. Yes. Und das ist so, ich denke, warum ausgerechnet Hunde, wenn ich einen Eisbär halte, okay. Ja, dann brauche ich sehr viel Equipment, um mit dem klarzukommen. Da wäre ich aber ausgerechnet bei Hunden, die zumindest im Normalfall jetzt von typischen normalen Hund ausgehend, bräuchte der ja nicht mal ein Halsband.
Nee.
Es gibt ja auch Ausnahmen und so weiter. Aber ich sage mal so ein 0815 Durchschnittshund, der könnte ja einfach kommen, wenn ich ihn rufe, bei mir bleiben, wenn ich sage, bleib hier. So, und dann brauche ich vielleicht einen Gartenzaun, falls ich den mal allein im Garten haben will. Und ich sollte den füttern und ein Bettchen soll er auch haben. Aber wir haben so viel Krimskrams und dann ist da noch eine Geschirr und eine Leine und ein Halsband, falls er bei Fuß gehen muss, dass ich umklipsen kann und eine Schleppleine und diese ganzen Klamotten.
Ja, wir hatten hier mal eine Folge, da habe ich dazu aufgerufen, dass die Menschen, die mit diesen riesengroßen Reisetaschen Gassi gehen, dass die mir mal bitte schreiben, was sie da alles so drin haben, weil mich das wirklich, wirklich, wirklich mal interessieren würde. Ja,
falls man mal irgendwo übernachten möchte oder so, ja, eine Zahnbürste. Ja, genau. Es gibt Yassi-Taschen, also so riesige Umhängtaschen, zusätzlich zu den Leckerli-Beuteln und so weiter, wo man dann, weiß ich auch nicht, was tut man da rein, keine Ahnung, seine Regenjacke und die Zahnbürste. Ich weiß es nicht. Aber das ist mir auch so aufgefallen. Also manche Sachen sind ja auch lustig. Ich habe das auch. Mein Hund hat auch ein Mäntelchen, wenn es regnet und so. Aber es wird manchmal so als Ersatz genommen, statt seiner Hände. Und dann stehen Leute irgendwo da und dann wollen sie, dass der Hund weggeht oder rankommt. Und wenn er kein Halsband dran hat, sind sie aufgeschmissen, weil der Henkel weg ist. Und dann, also, ja, schieb doch den Hund. Mhm. Und das ist schon in Welpengruppen echt ein Problem, ne? Dass die KollegInnen sagen häufig so für die Spielrunden, macht mal das ganze Getüdel ab, damit die sich nicht verfangen. Dann sind die Hunde nackt. Und dann heißt es, und jetzt holt mal euren Hund zurück und setzt ihn neben euch hin. Und auf einmal sind 50% der Leute. Wie? Wie soll ich das machen? Und das war so mein Aufhänger, aber ich dachte, wow, wir müssen zurück dazu, weil die Hände, wenn wir dann das Glück haben, zwei gesunde Hände zu haben, wir haben die immer dabei und wir können damit so viel machen und sie sind halt intimer einfach als eine Leine oder ein Keks oder all der andere Kram. Und das war so die Intention da. Und dann, ja, habe ich mich weit aus dem Fenster gehängt. Ich weiß ja noch nicht genau, wie es jetzt laufen wird. Momentan läuft es ganz gut. Mal schauen, wie dann die Rezensionen sind.
Weißt du, was ich so spannend daran finde? Dass wir ernsthaft glauben, dass das, was wir von uns aus bei uns haben, dass das nicht reicht.
Hm. Ja.
Also wir scheinen ja selber nicht daran zu glauben, dass das, was wir mit unserem Körper können, mit unserer Stimme, mit all dem, was natürlich ist, dass das ausreicht, um das Gegenüber zu halten, ihm irgendwas zu vermitteln. Ich habe das total oft in meinen Seminaren. Ich sage dann immer, wenn du jetzt noch ein einziges Mal irgendwas mit der Leine machst, dann muss ich dir die wegnehmen. Wirklich, ich muss dir die dann wegnehmen. Ja. Die Leute kriegen dann Panik.
Ja.
Die kriegen dann wirklich Panik. Das ist wirklich crazy. Ich sehe dann, wie die ja nicht mehr mit der Leine arbeiten wollen, weil dann wissen sie ja, dass ich die wegnehme. Dann werden die noch nervöser. Das ist wirklich ganz schlimm. Und noch viel schlimmer ist es beim Belohnen. Wenn ich sage, ey, belohn mal, dann ist das Spielzeug oder Futter. Mhm. Und dann sage ich so, ey, aber was kommt denn jetzt noch? Nee, habe ich ja. Ich habe dir mehr Essen gegeben. Mhm. Ja, klar. Aber also können wir noch mehr machen? So, oder, Screen. Ja. Der Futterbrocken wird reingestopft, jetzt wird sich umgedreht und gesagt, und Jan, was machen wir jetzt? Dann warte mal, Break, ich habe doch gerade gesagt, belohn mal den Hund. Ja, habe ich ja.
Ja.
Okay, Auszeit. Wir müssen uns kurz drüber unterhalten, was es heißt, wenn wir sagen, belohn mal den Hund.
Ja, das ist krass, oder? Es ist ja schon fast ein, sehr philosophisch, aber wir waren ja schon philosophisch, da können wir gleich weitermachen. es ist so ein bisschen, glaube ich, schon fast ein Selbstwertproblem. Ne? Also, was bin ich wert? Was ist meine Beziehung wert? Was ist mein Handeln wert? Wenn das so ersetzt werden muss.
Tut mir leid, aber ich muss jetzt schon wieder sowas sagen. Wir spielen dann total oft auf dem Seminar das Spiel, dein Hund ist jetzt dein bester Freund oder deine beste Freundin. Und du musst den ab jetzt so behandeln, wie deine beste Freundin oder deinen besten Freund. Spiele ich extrem gerne mit Leuten, die schnell sauer werden. Ja. Aha. Und dann wird denen ja relativ schnell klar, oh Mist, meine beste Freundin wäre schon zweimal ins Auto gestiegen und abgehauen. So, guck mal, spannender Moment, ja. weil in der Konstellation ist es uns dann immer sofort klar, ne? In dem Moment, wo wir es auf Mensch projizieren, ja klar, das geht so nicht. Und da kannst du auch nicht die achte Mancherie reinschmeißen. Das zieht halt irgendwann auch nicht mehr.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Und das macht mit Hunden auch wahnsinnig viel, weil die sind ja sehr körperbezogen, sehr körperlich in ihrem Kontakt. Was uns ja manchmal zum Verhängnis wird, ne, weil die schubsen, rempeln, beißen und machen ja auch ganz viele oder klären ganz viele Beziehungsfragen über Körperlichkeit. Wer geht wo lang? Wer geht wem aus dem Weg? Und das sind Sachen, die machen wir als Menschen auch. Nur wir denken immer, wir reden ja mit dem Mund. Das stimmt ja eigentlich gar nicht. Wir machen ja genauso viel über Körpersprache und Körperlichkeit. Und da irgendwie, man kann einfach so viel mehr erreichen mit Hunden, wenn man das auch weiß. Man kann auch zusätzlich mal einen Keks geben. Das ist ja kein Problem. Aber wenn ich weiß, wie ich über gezielt, über Eingriff, wenn ich meinem Hund die Hand so auf den Rücken oder an die Seite lege und ich kann nur über meine Finger, ohne einen einzigen Mucks zu sagen, transportieren, Achtung Fräulein, jetzt mal bitte Konzentration, der Spaß ist vorbei oder ich bin bei dir, du schaffst das oder wow, ich bin stolz auf dich und das alles ohne eine einzige Bewegung, ich meine nicht streicheln, sondern nur die Hand auf dem Hund draufliegen haben. Und das gibt uns so viele Möglichkeiten zusätzlich, die immer da sind.
Ja, richtig crazy. Ne, und also bin ich voll bei dir. Deiner besten Freundin, wenn die zu Besuch kommt, dann hast du ja auch ein Stück Kuchen da. Oder ihre Lieblingskekse. Alles fein.
Ja.
Aber damit endet es ja nicht. Es geht ja dann um euer Gespräch, um das, was ihr miteinander. Finde ich richtig gut. Wie müssen wir uns das vorstellen? Du kriegst die Anfrage, ein zweites Buch zu schreiben. Dir wird klar, worüber du es schreibst. War dann schon alles in deinem Kopf und hast du es einfach runtergeschrieben, weil all das einfach das ist, was du in den letzten Jahren beobachtet hast?
Ja, also ich bin da ehrlich gesagt sehr spontan. ich krieg die Anfrage. Kannst du dir vorstellen, noch ein Buch zu schreiben und was für Themen fändest du interessant? Also hast du eins oder zwei, drei, wo wir uns dann jetzt aussuchen können? Und dann schreibe ich das ziemlich spontan runter. So dieses, das könnte ich mir vorstellen. In diesem Fall war es, glaube ich, wirklich nur das eine Thema, was ich geschrieben habe, dass ich das machen wollen würde. Und ich schreibe tatsächlich völlig unkoordiniert und ohne Struktur. Also ich schreibe einfach drauf los und schreibe mich von Kapitel zu Kapitel weiter.
Was sagst du oder wie würdest du ein Buch in der heutigen Zeit noch einkategorisieren?
Von der Wichtigkeit? Oder?
Damit habe ich mich jetzt total lange auseinandergesetzt mit der Frage.
Gute Frage. Ich kann es schwer einschätzen. Ich habe schon das Gefühl, dass Bücher ernster genommen werden als zum Beispiel Online-Input. Mhm. Also dass es da schon so eine gewisse Hierarchie gibt in der Art, wie ernstzunehmend irgendwas ist. Also dass das als wertvoller wahrgenommen wird als etwas, was man online konsumiert und auch wertvoller als etwas, was man gratis konsumiert. Trotzdem glaube ich, dass viele Leute nicht mehr auf Bücher zurückgreifen. Ich kann es verstehen. Ich bin auch jemand, ich höre zum Beispiel sehr gerne Hörbücher und lese ungern. Finde aber Hörbücher total toll. Und das ist dann eigentlich immer...
Bei Hunden lesen lernen ein sehr schwieriges Thema als Hörbuch.
Ja, das sollte man denken. Das habe ich nämlich auch immer gedacht. Aber tatsächlich wird das als Hörbuch kommen. Ich hoffe, ich darf es sagen.
Jetzt ernsthaft?
Ja, tatsächlich. Ich habe mich auch gefragt, ob das wohl funktionieren kann.
Ja.
Und habe dann ja aber die Vorlage dafür geschickt gekriegt und so und Stimmenproben und all sowas. Und das wird ja so ganz leicht angepasst, damit es dann auch logisch ist und bestimmte, einfach ein paar Worte, na, statt Buch wird dann Hörbuch gesagt. Mhm. Und das ist erstaunlich, es funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Du hast halt die Fotos nicht. Was super schade ist, weil das natürlich einen riesen Mehrwert an diesen Körpersprache-Sachen geht. Aber du hast die Beschreibung. Und je nachdem, ich kann mir vorstellen, wenn jemand das Hörbuch hört und sagt, Ah, okay, jetzt habe ich das verstanden. Ich will nochmal die Fotos, dass man das zusätzlich, das Buch zum Durchblättern hat, wenn man nicht so der Lesemensch ist. Oder dass, wenn zum Beispiel Leute, die nicht gucken können, dass das tatsächlich zumindest, weil sie es ja auch gewohnter sind, über Beschreibungen Dinge in ihrem Kopf als Bilder entstehen zu lassen, dass das ausreichend ist, um ein Bild entstehen zu lassen.
Habe ich natürlich schon wieder überhaupt nicht gut genug drüber nachgedacht. Jetzt, wo du es beschreibst, denke ich mir gerade so, crazy, wenn ich es mir anhöre, habe ich wahrscheinlich sogar durch die Beschreibung relativ schnell Bilder von meinem Hund in meinem Kopf, wo ich zumindest anfange zu überlegen, ey, ist es das, was die gerade beschrieben haben? Boah, da muss ich mal beim nächsten Mal genau hingucken. Aber ich glaube, das ist das. Ey, genau so sieht er dann aus. Verrückt, das kann wirklich total gut funktionieren.
Ich bin super gespannt. Ich habe es nämlich auch erst gedacht, das geht nicht ohne Fotos. Und dann habe ich aber gedacht, weil ich genau wie du gedacht habe, was ist denn, wenn ich sowas beschrieben kriege? Okay, ich passe besser auf, wenn ich nur eine Beschreibung habe, weil ich brauche dann das Bild in meinem Kopf. Und ich bin gespannt, wie es nachher in der Realität aussieht. Aber vielleicht hat es ja wirklich den Effekt, was du gerade sagtest. Ne? Ich stelle mir dann vor, und dann merke ich mir das vielleicht auch besser oder durchdenke es einfach ein bisschen kognitiver, was das wirklich heißt. Vielleicht ist das ja sogar ein Vorteil, mehr mitdenken zu müssen und nicht gucken zu können.
Und was natürlich noch viel großartiger ist, dass wir eventuell eine Info hier in diesem Podcast haben, die noch gar nicht raus durfte.
Ja, eventuell habe ich mich jetzt total verquatscht. Ich hoffe mal, dass das kein Geheimnis ist, aber
hoffe ich auch.
Ja, ich denke, man kann das, glaube ich, gut kombinieren und diese Kombi-Angebote werden ja auch in den Verlagen, also beim Kosmos ist ja auch dieses jetzt mit dem neuen Buch, dass du das Buch hast und dann hast du so Audiodateien da drin. Da kannst du die, ne, mit so einem Code. Und da sind ja ganz viele Audiodateien, wo du dann hören kannst, wie ich Sachen beschreibe. Und dann kannst du dir das anhören und hast sozusagen eine gesprochene Erklärung nochmal von mir. Also von mir eingesprochenes Hörbuch. Zusätzlich.
Richtig cool. Der Sammy war schon hier und in einem seiner Bücher sind ja kleine QR-Codes. Und dann hast du Videos. Fand ich auch richtig stark.
Genau.
Ja.
Genau, so ist das nur. Bei mir sind das Audiodateien, ja.
Meine Frage, um sie nochmal aufzugreifen, was du glaubst, was Bücher heute noch wert sind, wenn wir es so titulieren wollen, zielt ein bisschen auch darauf ab, oder meine Antwort, die ich darauf für mich dann irgendwann gefunden habe, war schon so, dass wenn man durch die Reihe der Autoren und Autoren guckt, dass es dann doch schon die szenerelevanten Menschen sind, die auch ein oder mehrere Bücher schreiben dürfen. Mhm. Und jetzt nicht eine davon.
Ja, das ist tatsächlich, ich finde auch, das ist irgendwie so ein bisschen so ein Privileg. Mhm. Also ich darf ein Buch schreiben. Ich muss ja auch gestehen, der Kosmos Verlag ist auch einfach immer mein Lieblingsverlag gewesen. Deswegen, schon als Kind hatte ich immer diese ganzen Kosmos-Sachen.
Die Grüße gehen einfach mal raus, weil die sind wirklich großartig da.
Die sind wirklich super. Und das ist, wie gesagt, ich habe immer gesagt so, oh, Kosmos, ne, das wär's. Dann ausgerechnet kommen die an, ja. Ja, das stimmt,
ich
das ist
ein Gewinn. Total, weil ich glaube, sorry, wenn ich reingehe, aber ich glaube, in dem Moment, wo du professionell im Bereich Hund unterwegs bist und Kosmos Hund dich fragt, ob du ein Buch quasi unter oder in ihrem Verlag veröffentlichen möchtest, also für mich ist das schon dann ein Ritterschlag.
Ja.
Also kannst du jetzt besser sagen als ich, weil ich habe ja kein Buch. Aber das ist doch schon was sehr Besonderes, oder nicht?
Ja, total. Das ist was total Besonderes. Absolut, das ist voll die Ehre und das stimmt. Es ist eine gewisse Ehre, das zu dürfen und auch so ein bisschen dieses Vertrauen da reingelegt wird, dass das Leute kaufen und dass das genügend quasi Wichtigkeit hat, um zu bestehen. In der Welt, in der Bücher vielleicht nicht mehr so viel Achtung erleben wie früher, ne, wo es einfach mehr Möglichkeiten gibt. Absolut. Und es ist was in der Welt bleibt. Das fühlt sich total schön an, irgendwie was zu erschaffen, was mich überdauert potenziell, ne? Also das ist schon irgendwie cool, weil es ist was Gegenständliches, von dem ich weiß, selbst wenn ich morgen vom Bus überfahren werden sollte, dann ist es da und das ist irgendwie ja auch ein Teil von mir, weil da steckt ja mein ganzes Herzblut drin, mein alles, was ich da reingetan habe.
Und das finde ich so krass. Ich habe wirklich viele, viele, viele Bücher aus dem Kosmos Verlag gelesen. Mhm. Und genau das fühlt man bei jedem Buch. Der oder die es geschrieben haben das mit Herz geschrieben. Das ist nicht, wir schreiben hier mal irgendwas runter, damit wir ein Buch geschrieben haben. Ich finde, du merkst bei jedem Buch, dass der oder diejenige so dankbar ist, dass er das, was er in seinem alltäglichen Leben oder in seinem alltäglichen beruflichen Leben erfahren hat, erleben durfte, sich dann selber zurechtgebastelt hat, da niederschreiben darf.
Ja, glaube ich auch. Weil es wahrscheinlich für alle irgendwie so ein bisschen so eine kleine Ehre ist und man möchte das dann auch schön machen, ne? Man möchte dann auch was Cooles machen, wenn man schon mal ein Buch schreiben darf.
Ja, klar. Was hat sich danach verändert? Hast du eine Veränderung gemerkt?
Nichts. Also so ein bisschen vielleicht Bekanntheitsgradsteigerung oder dass es nicht unbedingt Bekanntheitsgrad, sondern dass ich ernster genommen werde oder öfter gefragt werde nach meiner Meinung, das schon, ne? Also dieser Expertenstatus, den wir da vorhin hatten, dass mir da mehr zugesprochen wird, weil ich ein Buch geschrieben habe. Ich glaube, dafür ist es schon sehr nützlich, wobei das ja eigentlich nichts heißt, ne? Weil ich also ich wusste ja vor dem Buch auch nicht viel weniger als danach und es gibt auch ganz viel ganz tolle Leute, die wahnsinnig viel wissen und unbedingt mal was sagen sollten, die keiner kennt. Und es gibt auch Leute, die Bücher geschrieben haben, die vielleicht gar nicht so super sind, ne? Und aber das allein ist, aber es ist tatsächlich so, es hat mich so ein bisschen ja, dass Leute vielleicht öfter mal was ernst nehmen, aber ich bin natürlich auch viel mehr in der Kritik, weil es einfach Leute gibt, die das dann scheiße finden, was ich so sag.
Wie wird denn aus deinem Blick heraus die Maren Grote wahrgenommen?
Ich glaube, dass ich von den meisten Leuten so wahrgenommen werde, dass sie sich gerne was von mir anhören, weil sie das Gefühl haben, ich spreche mit ihnen sozusagen mit ihnen auf der gleichen Augenhöhe und versuche Sachen so zu erklären, dass sie verständlich sind und nicht so, dass möglichst rüberkommt, boah, die hat Ahnung. Na, also ich kann auch ganz viele Sachen wirklich nachvollziehen. Ich habe auch mal einen jagenden Hund gehabt und am Wald gestanden und gedacht, oh Mann, und geheult und gleichzeitig gedacht, hoffentlich wird er vom Auto überfahren und bitte, bitte lass ihn nicht vom Auto überfahren werden. So, so und das, da mache ich ja keinen Hehl draus und ich glaube, dass das viele sehr zu schätzen wissen. Und es gibt eben auch einige, die das sind aber zum Glück wenige, die mich total blöd finden, weil ich eben ganz klar auch sage, zu einer artgerechten Erziehung und zu einem Sozialverhalten gehören Grenzsetzungen genauso dazu wie Bestätigung und ein sozialer Kontakt und Erziehung ist mehr als Lob und Strafe und mehr als Konditionierung und mehr als Nein und Fein und in einer Sekunde ein Leckerli reinschieben, so. Das gefällt manchen Leuten nicht. Die würden dann sagen, Maren ist böse und gemein und keine Ahnung, hat irgendwelche komischen Machtgelüste, die sie an ihren Hunden auslebt oder so, wahrscheinlich. Also habe ich schon mal gelesen, dass ich das angeblich habe.
Jetzt wäre der große Moment, das zu bestätigen oder zu verneinen.
Ich halte mich total mysteriös, wie es so meine Art ist und sage mal nichts dazu.
Gefällt mir. Zeigt aber so ein anderes, in Anführungsstrichen, Problem, finde ich, dass wenn wir Kollegen untereinander so übereinander sprechen, dass das nicht so cool ist für den, der von außen gerade ein Problem hat und sich an irgendeinen wenden muss, damit er ihm bei dem Problem hilft. Wenn dann schon vier andere Kollegen sagen, nee, geh mal auf gar keinen Fall dahin, dann wird es halt nicht besser. Und nochmal, wir reden nicht davon, dass irgendwas tierschutzrelevant ist. Das ist großartig, ne, dass wir da alle hingucken und sagen, nee, lass mal hier bitte keinen Stachel mehr und lass mal auch keinen Tacker mehr und wir machen auch sonst keine komischen Dinge mehr. Ja. Aber so ein bisschen fachlicher Austausch und ein bisschen mehr verstehen, was der andere da macht, ohne es gleich... Guck mal, selbst jetzt, ne, man muss schon überlegen, wie man es formuliert, damit man nicht wieder jemanden vergrault oder verliert. aber ja. Ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass wir ein bisschen mehr daran glauben, dass unser Gegenüber das mit einer guten Absicht macht. Mhm. Und dann wäre doch vieles schon so viel leichter. Ja. Und wenn du dann was machst und ich sehe das, dann kann ich dich ja anschreiben und sagen, ey Maren, ich habe das und das gesehen. Kannst du mir das erklären? Weil ich habe es nicht verstanden. Ich denke gerade, dass du es des und des und deswegen machst. Mhm. Und dann hast du eine faire Chance, dich dazu zu äußern. Und das macht man vielleicht nicht in irgendeinem Kommentar, sondern in einer Nachricht, die direkt an denjenigen geht, um den es geht. Mhm. Und dann wäre so viel leichter, ne?
Das erlebe ich tatsächlich. Also da muss ich wirklich mal sagen, das habe ich schon mehrfach erlebt und das dafür bin ich total dankbar. Ich erlebe natürlich auch, ich sag mal, blödes Gelaber und Gehate, ne? Also was keinen konstruktiven Aspekt hat. Aber ich habe es schon oft erlebt, dass Leute wirklich zu mir gekommen sind und gesagt haben, erklär mir das bitte. Was meinst du damit? Du hast das und das gesagt. Was heißt das? Ich habe es so gelernt. Es verunsichert mich. Ich habe Leute in meinen Seminaren sitzen gehabt, die haben ganz klar gesagt, ich komme aus der Ecke nur Lob und ich wollte mir das hier mal angucken, weil ich das Gefühl habe, ich komme nicht ganz weiter. Ich wollte hier mal reingucken. Ich habe es nicht gleich von Anfang an gesagt. Und ich habe hier 3 Tage gesessen und ich habe mir das angehört und ich habe es verstanden. Und also das habe ich auch ganz viel. Ich kann wirklich mich nicht beschweren, dass ich nicht wahnsinnig tolle Erfahrungen mit Leuten gemacht habe, die wirklich gesagt haben, ich will was verstehen und ich möchte einen ernsthaften Austausch. Die gibt's auch.
Richtig cool.
Ja.
Und ich glaube, dass das passiert, und ich habe es vorhin schon mal gesagt, weil du in der Szene relevant bist. Also man glaubt dir und ich glaube, deswegen bekommst du eine Chance. Und das ist so schön. Das ist so cool. Ich glaube, wir brauchen das. Dass der aus der einen Ecke sich mal eine andere Ecke, wenn wir es überhaupt so titulieren wollen, ne? Also sind wir überhaupt eine andere Ecke? Wer ist die andere Ecke? Wonach definieren wir Ecken? Aber das mal anschauen, ohne direkt mit den ersten 2 Sätzen ihre eigenen Sätze zu bestätigen und zu sagen, ja, wusste ich. Nee, sondern jetzt mal kurz offen sein und am Ende kannst du ja immer noch entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Aber diese Bandbreite einfach wieder herzustellen von den Möglichkeiten, die es gibt.
Ja, und man kann ja auch Sachen angucken und sagen, ich bin im Grunde mit der Gesamtheit der Auseinandersetzung zufrieden. Wir sehen Hunde ungefähr gleich. Wir haben eine ähnliche Herangehensweise und Betrachtungsweise. In einzelnen Punkten sind wir uns vielleicht uneinig oder in einzelnen Umgangsweisen oder Methoden. Und trotzdem muss ich nicht alles, was dieser Mensch tut oder das gesamte Konstrukt oder sogar die Person an sich, da hört es ja völlig auf, abwerten. Und davon gibt es viele. Es gibt ganz viele KollegInnen, von denen ich sage, ich glaube, im Grunde des Kerns sind wir uns in so vielen wichtigen Punkten total einig, was das angeht, wie wir Hunde sehen, wie wir Erziehung betrachten, was wir als wichtig empfinden im Zusammenleben. Und dann in der Art, wie wir damit umgehen, geht's manchmal auseinander und manchmal sogar so weit auseinander, dass ich sagen würde, nee, das würde ich nie so machen, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Das heißt aber nicht, dass der andere Kram nicht trotzdem existiert und richtig bleibt. Na? Und das gibt's doch auch. Und davon gibt es ganz viele. Wir müssen ja nicht alles immer exakt gleich machen und gleich behandeln. Und wir können auch bei einigen Sachen mal richtig krass unterschiedlicher Meinung sein. Solange die Basis stimmt, ist das doch okay. Und da muss man sich, finde ich, über nichts streiten oder niemanden irgendwie niedermachen.
Und jetzt ja das Spannende, hast du in den letzten Sätzen über eine Mensch-Hund-Beziehung oder über eine Mensch-Mensch-Beziehung gesprochen?
Ich habe tatsächlich über eine Mensch-Mensch-Beziehung
gesprochen. Ja, ich weiß, aber es ist halt, ne, also, ja, weil wir vorhin gesagt haben, ey, es ist sich so ähnlich. Und wir sagen halt immer, es geht nie um den Hund, sondern es geht immer nur um das Verhalten, was er in dem Moment zeigt.
Ja.
Und das kann ich nicht gut finden.
Ja.
Aber das heißt noch lange nicht, dass ich meinen Hund nicht mehr gut finde. Da bin ich ganz, ganz weit von entfernt. Den finde ich immer gut. Ja. Nur nicht das, was er macht gerade. Das ist nicht so cool. Das müsste er kurz mal verändern, weil schwierig. Ja, so.
Ja. Super wichtiger Punkt. Das ist einer der Hauptpunkte für mich. Den Unterschied zwischen der Hund ist gut und der Hund ist, wie er ist. Und der Hund ist von mir aus unverträglich. Ne? Also jetzt hier mein alter Hund zum Beispiel. Der ist unverträglich mit anderen Rüden. Das ist ein intakter Herdenschutzhundrüde. Der ist unverträglich mit anderen fremden Rüden. Und das akzeptiere ich als seine Charaktereigenschaft. Und ich liebe ihn trotzdem. Und auch deswegen und so wie er ist. Und trotzdem kann ich sagen, dein Verhalten, wenn wir an anderen Rüden vorbeigehen, bitte, einfach...
Das fällt mir nicht so gut.
Nee, einfach nur nichts sagen reicht mir. Du kannst böse gucken, du kannst den auch richtig blöd finden. Du musst den auch überhaupt nicht... keine Freundschaft, nie und nimmer. Ich möchte nur, dass du in diesen 10 Sekunden, wo wir vorbeigehen, einfach nur die Klappe hältst. Und das ist der Deal. Dafür nerv ich dich nicht mit los, sei glücklich, finde den gut, liebe andere Hunde. Nein, du bist mein kleiner Grummelkorb, du bist unverträglich, das sei dir zu. Aber situativ das Verhalten, das kann ich anprangern. Und das ist so wichtig, weil du das gesagt hast, wenn ich diese Einstellung habe in der Erziehung allgemein, dann ist das ein liebevoller Umgang mit dem Hund. Und dann kann ich Sachen verbieten, weil ich Verhaltensweisen situativ verbiete und nicht, wie der Hund ist und nicht, wie der Hund fühlt. Und ich glaube ganz, ganz doll, dass Hunde das merken, ob sie als Person abgelehnt werden oder ob ein Verhalten abgelehnt wird.
Bin ich zu 100% bei dir, glaube ich auch. Und das, also warum bin ich 100% bei dir? Weil ich nicht jeden Hund, der bei mir war oder ist, immer als das akzeptiert hat, was er ist. Mhm. Weil ich eine andere Erwartungshaltung vor geraumer Zeit mal an meine Hunde hatte.
Ja.
Und die Hunde etwas machen mussten dafür, dass ich sie gern hatte. Und das ist heute zum Glück nicht mehr so. Aus meiner Sicht zum Glück nicht mehr. Aber deswegen unterschreibe ich zu 100%, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Die merken das.
Die merken das total.
Ja.
Und das kann den Mega-Unterschied machen, ob der Hund zum Beispiel vorbeigeht und den anderen Hund nicht an. Ne? Also dieses, ich bestehe drauf, dass du die Klappe hältst, aber es geht mir um dein Verhalten und du als Hund bist gut und ich höre auf, an dir rum zu manipulieren.
Weißt du, was ich heute nicht mehr ertrage?
Na?
Wenn ich höre, dass jemand sagt, dummer Hund.
Ah, okay.
Zu seinem eigenen Hund. Weißt du, so, du bist dumm. Nein, der ist doch nicht dumm. Der macht vielleicht gerade was Dummes.
Ja.
Aber der ist doch nicht dumm.
Ja.
So, warum sagst du dem dann, dass er dumm ist?
Ja.
Und nicht der Satz, ne? Also das ertrage ich schon. Ja. Labil bin ich dann doch noch nicht. Aber das, was dahinter steckt. So, weil das ist dann so, wo ich denke, ey, nein, guck mal, du bist ja genau bei dem Kern. Hör mal auf, bei dem Kern zu sein. Das ist nicht gut.
Ja.
Sag dir mal, du bist schlau. Und weil du schlau bist, hör auf, was Dummes zu machen.
Ja.
So, ja?
Ja. Ja, voll, voll. Das ist so. Und auch dieses Ganze sehe ich ganz genauso. Also meine Hunde sind nicht dumm. Sie sind auch nicht böse oder irgendwas anderes Negatives. Sie sind auch keine Angsthunde. Sie sind die sie sind. Die sind sehr komplex Und sie zeigen in speziellen Situationen Angst oder Aggression oder Verhalten, was ich blöd finde, oder Verhalten, was aus Hundesicht total super ist und total schlau ist, aber leider in unserer Gesellschaft total anerkannt. Und für mich gehört auch zu diesem, was ich nicht hören kann, auch dieser Gedanke dazu, das finde ich ganz schrecklich, dass der Hund ein anderes Gefühl einprogrammiert kriegen soll. Also immer, wenn er den anderen Hund sieht und den doof findet, dann gibt's zu dem ganz viel Leberwurst, dann findet der den irgendwann total super, weil der natürlich überhaupt nicht unterscheiden kann, dass da die Leberwursttube und da hinten der Hund gar nichts.
Nee.
Klar, weil der Hund ist ja, wie wir alle wissen, ziemlich blöd und kann das natürlich nicht. Und das ist was, das macht mich dann immer wütend, wo ich denke, das ist doch nicht dein Ernst, du glaubst doch jetzt nicht wirklich, dass dein Hund jetzt den anderen Rüden toll findet, weil du dem immer Leberwurst gibst, wenn er den anderen Rüden sieht.
Ja.
Und dass der, also ich sag dann immer so, ich habe mich noch nie in unseren Pizzalieferanten verliebt, der bringt immer richtig leckeres Essen. Und nach wie vor ist meine Beziehung zu diesem Menschen vollkommen gleich geblieben.
Nee, sorry, also jetzt macht das hier für mich alles überhaupt keinen Sinn mehr.
Das ärgert mich dann immer so, wenn ich so denke, lass doch deinen Hund den anderen Hund blöd finden. Warum? Was geht mich das denn an? Das ist doch was, das ist doch sein Gefühl mit jemand anderem, da hast du doch gar nichts mit zu tun. Und seine Entscheidung, wie der das finden möchte, solange der mich nicht mit reinzieht in die Nummer, ja, und mich da nicht hinschleift oder pöbelt und mich zum Gespött der Nachbarn macht oder sonst irgendwas, finde ich dieses, dann lass doch den Hund seine Gefühle haben. Und genau sowas, ne? Also du bist nicht dumm, weil du dich so verhältst, und du bist auch nicht falsch, weil du was anders fühlst oder denkst als ich. Und vielleicht habe ich kein Problem mit dem anderen Hund, mein Hund aber schon. Ja, dann soll er das haben. Also das Agreement ist eben nicht, verändere deinen Charakter, fühl anders, sondern verhalte dich so, dass wir hier angemessen zusammen durch die Welt gehen können.
Wenn du keinen Bock mehr hast, dann sagst du das. Das Problem ist, du machst immer wieder eine neue Tür auf und da muss ich reingehen. Aber ich bin auch fein damit, wenn du irgendwann sagst, nee, Jan, jetzt ist wirklich okay. Wir haben vor einiger Zeit hier eine Folge aufgenommen, in der wir uns darüber unterhalten haben, was Hunde unabdingbar dafür brauchen, um mit uns Menschen zusammenleben zu können. Und ich habe gesagt, sie brauchen die Gewissheit, dass sie gehen dürfen, wenn sie nicht bei uns sein wollen.
Okay.
Habe ich erstmal so gesagt, unabhängig davon, ob das realistisch ist oder nicht. Jetzt hast du gerade gesagt, Hunde sollen ihre Gefühle behalten dürfen. Wenn der den anderen Hund nicht gut findet, dann findet er den nicht gut. Wie gehen wir dann damit um, wenn wir bleiben einfach hier bei mir, dann fühlt sich niemand angegriffen, wenn einer der Hunde, der hier mit mir zusammenlebt, mich nicht mag? Darf der sein Gefühl behalten? Hat der überhaupt irgendeine Chance, dieses Gefühl zu behalten?
Naja, ich würde, ja, also erstmal würde ich sagen, warum mag der dich nicht? Und wenn es keinen Grund gibt in deinem Fall, ich hatte tatsächlich so einen Fall, das ist super spannend, dass du das sagst, weil,
das ist super spannend.
Ich hatte im Seminar eine Teilnehmerin mit einem Hund, der sie nicht mochte. Oder auch so unsicher war immer, wenn sie was gemacht hat. Es war aber nicht, sie hat das nicht gemacht. Also sie hat nichts getan, er hat irgendwas projiziert auf sie. Das heißt, sie hat das nicht selber ausgelöst, ist aber trotzdem davon beeinflusst gewesen. Und da war genau diese Frage, ne? Was machen wir denn jetzt? Und auch eigentlich, und das wäre auch die Antwort, die ich da geben würde, naja, sie hat eigentlich alles getan, um klarzumachen, dass sie ist, wer sie ist, und dass sie bereit ist für eine Freundschaft. Und dass sie bereit ist, zu zeigen, dass sie vielleicht anders ist, als welche Person dieser Hund auch immer in ihr gesehen hat. Der hatte eine Vergangenheit, der war nicht von Anfang an bei ihr und hat irgendwas, wie gesagt, in sie reinprojiziert. Und aber auch eventuell tatsächlich, und das war auch eine Idee, die sie hatte, zu überlegen, zu sagen, okay, ich setze mir vielleicht irgendwie eine Deadline, zu gucken, kann ich ihm zeigen, dass ich anders bin, als er dachte? Und kann er sich darauf einlassen, mich kennenzulernen und seine Vorurteile abzulegen? Und ab wann kann ich das nicht mehr? Ab wann muss ich sagen, okay, es tut mir leid, ich habe alles versucht, ich habe alle Türen aufgemacht, aber du bist nicht durchgegangen. Und ich kann den Hund nicht zwingen, durch die Tür durchzugehen. Ich kann ihm sie aufmachen und verschiedene Sachen da tun. Und manchmal kann man auch und muss man auch ein bisschen schubsen, damit der Hund vielleicht in die richtige Richtung geht. Aber wenn er das partout nicht täte, dann würde ich schon auch sagen, okay, was heißt das für dich so? Willst du das weitermachen? Willst du mit dem zusammenleben? Oder willst du zu eurer beiden Glück gucken, ob wir jemanden finden, der mit dir befreundet sein will und jemanden für den Hund finden, der mit dem Hund, den der Hund mag? Und lebt ihr dann einfach woanders?
Wie leicht es sich auf einmal anhört, wenn man nicht mehr sagt, ob der Hund woanders wohnen kann, sondern du hast gerade gesagt, ob jemand anderes mit dem Hund befreundet sein kann. Mhm. Crazy.
Ja, aber wir sind so...
Richtig crazy. Wirklich Gänsehaut. Also, ja. Ich finde es richtig verrückt.
Ja, es ist ja eigentlich genau das. Es ist ja wie mit Menschen, ne? Also manchmal versteht man sich nicht oder man versteht sich nicht mehr oder man lebt sich auseinander und so. Das ist seltener bei Hunden und Menschen. Aber das kann ja mal passieren. Und das ist zwar auch total traurig, wie bei Menschen ja auch. Aber das heißt ja nicht, dass die jetzt beide unglücklich bleiben müssen. Und ich finde, dann kann man vielleicht so einen Hund auch wirklich gehen lassen und sagen, schade, ich hätte es gemacht, ne? Aber wenn du nicht kannst, du bist vielleicht, ja, wer weiß, was in dem vorgeht, ne? Das weiß man ja auch nicht. Also wenn du jetzt wirklich nichts dafür könntest und einfach echt nichts falsch gemacht hast, was willst du machen? Und sich dann immer schlecht fühlen und irgendeinen Schuh anziehen? Ja.
Gefällt mir so, ey, ich hätte es gemacht, so, do it. Ja, finde ich richtig gut. Ja. Finde ich richtig gut. Wir beide sehen uns in einem Jahr wieder und ich sage, ey Maren, was im letzten Jahr so passiert? Was sagst du dann?
Oh, das habe ich überhaupt keine Ahnung, weil ich weiß noch nicht mal, was nächste Woche passiert. Ich lebe quasi so ins Leben rein. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr meinen Zeitplan ein bisschen besser gemanagt habe. Das habe ich mir zumindest vorgenommen. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich höre Zukunftsmaren schon lachen.
Sorry, muss ich wieder kurz rein. Ich habe neulich einen sehr, sehr lustigen Satz gehört von einer Teilnehmerin. Fand ich richtig geil. Der Zukunfts-Jan wird sich damit auseinandersetzen. Der Jetzt-Jan hat da gar keine Aktien drin.
Ganz genau. Ja, so geht mir das auch ein bisschen. Soll sich Zukunftsmaren damit rumschlagen. Ich hoffe, dass das nächste Buch dann rauskommt. Das ist jetzt wild in Arbeit. Da bin ich gerade ganz wild am Schreiben. Und habe auch schon angefangen, das Buch danach auch schon angefangen zu schreiben. Also mit ein bisschen Glück ist das dann auch in Planung.
Nein, hör auf.
Ja, ich war übermotiviert.
Ach Gott, darfst du sagen, worüber du schreibst? Oder hauen wir dann hier wieder was raus, von dem wir nicht wissen, ob wir das sagen dürfen?
Das weiß ich nicht, deswegen sage ich das lieber nicht.
Lass.
Ja, das kommt ja dann erst nächstes Jahr im Herbst, kommt dann das nächste und das übernächste dann im Jahr drauf, im Herbst wahrscheinlich. Wenn, also so Zukunftsmaren denn will. Mal sehen.
Also wir halten fest, du magst schreiben.
Ja, ich tatsächlich ist Schreiben was mich wenig anstrengt. Das geht mir sehr gut von der Hand. Und ich mag alle Sachen, die ich sehr einfach kann, ohne mich anzustrengen. Und deswegen mag ich.
Deswegen mache ich Podcast. Reden ist einfach, ist gar nicht anstrengend für mich.
Ja, Es ist ganz furchtbar. Ich kann wirklich, ich hätte so gern mal ein Musikinstrument gelernt, aber ich bin einfach vollkommen unfähig, was zu lernen, was ich nicht kann, wo ich mich dann so, oh, so reinfummeln muss.
Hey, du wirst lachen. Ich habe eben gerade beim Armbrot wieder darüber gesprochen, ob ich ein Klavier oder eine Gitarre kaufe. Aber jeder, der mich kennt, der lacht jetzt halt, weil der weiß, ich rede halt einfach seit 10 Jahren darüber, ob ich ein Klavier oder eine Gitarre kaufe.
Also ich habe eine Gitarre seit 20 Jahren.
Und ja, es wird aufgrund des Platzes wahrscheinlich auch eine Gitarre werden, aber...
Ja, ja, also erfahrungsgemäß, man lernt dann so die bis zu den Barré-Griffen und dann legt man sie weg und nächstes Jahr fängst du dann wieder genau da an. Also so ist bei mir. Nein, also ich mache Sachen gern, die ich gut kann und ich, wie gesagt, ich kann einfach gut schnell einfach so runterschreiben und deswegen werde ich wahrscheinlich einfach noch 20 Bücher schreiben. Mal gucken.
Crazy, richtig verrückt. Maren, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, das war lustig.
Das war richtig cool. Ich sage so oft, und ja, keine Ahnung, ob es mir zusteht, dann irgendwie was zu meinem Gast, zu meiner Gästin zu sagen, aber ich liebe deine so unaufgeregte Art. Das ist Dankeschön. So brillant. So brillant. Wirklich, die ersten 2 Minuten habe ich gedacht so, und dann bist du voll in diesem Vibe drin und denkst so, oh, ist das... Es ist einfach so entspannt. Und es ist richtig gut. Es ist richtig gut.
Cool, danke. Ja, das höre ich sehr gerne.
Wo geht deine Futterspende hin? Denn auch du darfst natürlich als kleines Dankeschön dafür, dass du uns deine Zeit und einen ganz, ganz kleinen Teil deiner Geschichte hier geschenkt hast, eine Palette Futter deiner Wahl an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl, so rum, spenden.
Ja, meine Spende geht an Start ins neue Leben. Und es gibt so viele, die es verdient hätten und wo es gut aufgehoben wäre. Ich glaube, man könnte sehr viele Futterpaletten durch ganz Deutschland schicken und auch darüber hinaus. Genau, aber darüber würde ich mich freuen und ich glaube, die Hunde da freuen sich auch.
Sehr cool. Ich sage mal stellvertretend danke, weil ich weiß, dass die sich darüber freuen.
Ja, ganz liebe Grüße von mir. Und das hat richtig Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall eine schöne Art, hier den Abend noch zu verbringen.
Das freut mich total. Wir haben es auch geschafft. Ist die längste Folge, die es bisher hier gab. Also das geht schon mal an dich. Ich finde es eine wundervolle Folge. Wirklich nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Vielen, vielen Dank für deine Bücher. Und ich glaube, das sage ich stellvertretend für viele Leute, die das lesen. Auch wirklich von mir eine ganz, ganz klare Empfehlung an alle, die hier heute zuhören. Ey, kauf Bücher von Maren. Das ist wirklich, damit kann man was anfangen. Das ist cool. Maren, die letzten gelben Worte gehören immer dem, der uns seine Geschichte geschenkt hat. Deswegen sage ich schon mal tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und die letzten Worte hast du heute.
Oh je, die letzten Worte sind mit so viel Wichtigkeit behaftet, dass ich ihnen Leichtigkeit zufügen möchte und sagen möchte, macht einfach mal, Leute, habt Spaß mit euren Hunden, probiert euch aus, macht Fehler und freut euch daran, dass man aus Fehlern lernt.